Offizielle Daten sind nach heute schon 19.500 Kinder.
19.500 ukrainische Kinder gelten als deportiert oder illegal verschleppt. Bis heute ist es uns gelungen, nur 386 Kinder zurückzubringen. Das ist sehr wenig.
Das beklagt Daria Kasjanova vom ukrainischen Netzwerk für Kinderrechte im Oktober, als sie nämlich im Europarat über Russlands Rolle dabei spricht. Russland bestreitet die Entführung und behauptet, einige hundert Kinder gerettet zu haben. Wie schwierig ist es, die Kinder aus einer solchen vermeintlichen Obhut zurückzubekommen?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katrin Materna, hallo. Unsere Reporterin Julia Smilga ist russischstämmig und zusammen mit der ukrainischen Journalistin Marina Balaban hat sie mit ukrainischen Eltern gesprochen, denen es gelungen ist, ihre Kinder zurückzuholen. Und mit Kindern, die schildern, wie sie die Zeit in russischen Ferienlagern erlebt haben.
Ein schwarzer Pullover, oversized, Ponyfrisur und viel Schminke. Die 16-jährige Nastja Motichak aus Cherson sieht aus wie viele ukrainische Teenager. Wenn sie aber über ihren erzwungenen Aufenthalt in Russland spricht, wirkt sie plötzlich erstaunlich erwachsen. Nastja war Schülerin an einer Berufsschule in ihrer Heimatstadt, als die russische Armee Cherson im März 2022 okkupierte. Gut ein halbes Jahr darauf lud die Schulleiterin Nastjas Mutter zu einem Gespräch.
Mir ruft der Direktor.
Die Direktorin Galina Nikolajewna sagte zu meiner Mutter, ihr Kind wird für 2 Wochen in ein Ferienlager gebracht. Mama fragte, wieso das denn? Die Direktorin begann, ihr gut zuzureden. Dort ist es ruhig, es gibt da keinen Krieg, es ist gut für ihre Gesundheit. Also unterschrieb meine Mutter die Papiere. Und am nächsten Morgen in der Früh saß ich schon mit vielen anderen Kindern in einem Bus. Sie brachten uns auf die Krim, in das Ferienlager Zdravnica.
Ein kostenloses Angebot der russischen Okkupationsverwaltung. Als Nastja sich im Oktober 2022 von ihrer Mutter verabschiedet, denkt sie, dass sie schon bald wiedersehen wird. Doch es kommt anders. Im November wird Cherson von der ukrainischen Armee zurückerobert. Zwischen Nastja und ihrer Mutter liegt jetzt die Frontlinie. In dem Ferienlager auf der Krim halten sich zu der Zeit gut 900 Kinder aus Cherson auf, erzählt Nastja. Von einer Rückreise ist dort aber keine Rede mehr. Nur wenn die Eltern persönlich kommen, werden ihnen die Kinder zurückgegeben, schildert sie. Sie müssen von der Ukraine über Polen, Belarus und Russland reisen, um auf die Krim zu kommen. Nastjas Mutter kann sich das nicht leisten. Die beiden halten telefonisch Kontakt. Oft klagt Nastja darüber, wie sie und die anderen ukrainischen Kinder von den russischen Betreuerinnen behandelt werden.
Wir sollten die russische Hymne singen. Wir saßen stumm da, während die russischen Kinder standen und sangen. Und die Erzieher schimpften, was ist das für eine Respektlosigkeit? Ihr müsst den Text auswendig lernen und die Hymne morgen mitsingen, sonst gibt's kein Essen. Geht doch zurück zu euren Faschisten.
Als Nastja einmal heimlich in die Stadt gehen will, wird sie von einer der russischen Erzieherinnen erwischt.
Irina Nikolajewna packte mich am Genick und begann mich zu schütteln. Dann sperrte sie mich in einen Raum, schlug mir ins Gesicht und sagte, wenn so etwas nochmal passiert, werde ich dich in ein Waisenhaus schicken, wo dich deine Mutter nie finden wird. Da kannst du sitzen, bis du 19 wirst.
Laut einem Bericht des Humanitarian Research Laboratory an der Yale School of Public Health in den USA sollen russische Behörden im ersten Kriegsjahr mindestens 6.000 Kinder aus der Ukraine in mehr als 40 solcher Ferienlager in ganz Russland gebracht haben. 86 dieser Kinder wurden dank der Arbeit von Daria Kasjanova zurückgeführt. Sie ist die Vorstandsvorsitzende des ukrainischen Netzwerks für Kinderrechte. Die gemeinnützige Organisation bereitet Rückholaktionen vor und betreut die Kinder und ihre Eltern nach der Rückkehr, hilft bei ihrer Integration in den Alltag. Solche erzwungenen Trennungen sind für Kinder und Eltern traumatisch. Für Daria Kasjanova steht fest, dass dies ein Teil von Putins Vernichtungsstrategie gegen das ukrainische Volk ist.
Das, um uns noch mehr, Es geht darum, unsere Identität zu zerstören. Denn die Kinder, die zurückkommen, denen wir bei der Rückkehr helfen, erzählen uns, dass es ihnen verboten wurde, auf Ukrainisch zu kommunizieren. Dass es ihnen verboten wurde, über die Ukraine als ein eigenständiges Land zu sprechen. Das ist also Völkermord und ein Akt der emotionalen und physischen Zerstörung, der sich gegen die Ukraine als Nation richtet.
Ukrainische Behörden geben an, dass mehr als 19.500 Kinder nach Russland deportiert wurden. Allerdings wissen sie wenig darüber, was mit den Kindern in den okkupierten Gebieten derzeit passiert. Die Zahl bezieht sich auf Kinder, die den Behörden gemeldet wurden, weil kein Kontakt zu ihnen besteht. Ob sie alle noch am Leben sind, ist unklar. Knapp 390 Kinder hat die Ukraine bisher zurückgeholt.
Ich frage mich, wofür brauchen die Russen unsere Kinder? Wollen sie vielleicht ihren demografischen Wandel stoppen und die Lücke schließen, die durch die gefallenen Soldaten entsteht?
Jewgeni Mezhevoi sucht schon lange nach Antworten auf diese Fragen. Der Vater hätte seine drei Kinder beinahe an eine russische Pflegefamilie verloren. Matvei, 12, Sviatoslava und Alexandra, 6 und 8 Jahre alt. Bis zum Frühjahr 2022 lebten die Mezhevois im ukrainischen Mariupol. Jewgeni ist alleinerziehend. Die Mutter hatte die Familie 2019 verlassen. Als Mariupol im April 2022 von russischen Truppen eingekreist wurde, versuchte der 40-Jährige mit seinen Kindern aus der Stadt rauszukommen. Als Vater von drei Kindern war er nach ukrainischem Recht nicht wehrpflichtig. Doch an einem Checkpoint wurde Jewgeni von russischen Soldaten abgeführt. Der Grund? Er hatte zwischen 2016 bis 2019 als Kranfahrer auf einer ukrainischen Militärbasis gearbeitet. Jewgeni konnte sich nur kurz von seinen Kindern verabschieden, erinnert sich Matvei, der älteste Sohn. Matvei erzählt, dass sein Vater weggebracht wurde und sie mit dem Bus abfuhren. Nun war er als großer Bruder verantwortlich für seine beiden Schwestern. Die drei Kinder werden nach Donetsk und schließlich nach Moskau gebracht, in das Ferienlager Poljani. Die Behörden in Moskau versuchen, die unbegleiteten Kinder an eine russische Pflegefamilie zu vermitteln. Hintergrund dafür ist eine Initiative der russischen Kinderrechtsbeauftragten Maria Lvova-Belova. Am 9. März 2022, kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, berichtete Wladimir Putin vor laufenden Fernsehkameras von 1090 ukrainischen Waisenkindern aus verschiedenen Kinderheimen, die sich auf den von Russland besetzten Territorien befänden.
Wissen Sie, unsere russischen Bürger, die sind natürlich großherzig. Sie stehen bereits Schlange, um die Kinder aufzunehmen. Wir könnten manche bereits vermitteln, zumindest die Kinder mit russischer Staatsbürgerschaft.
Warum nur mit russischer Staatsbürgerschaft? Mit jeder Staatsangehörigkeit. Machen Sie Vorschläge und wir werden die Gesetzgebung ändern.
Eigentlich verbietet das russische Gesetz die Adoption ausländischer Kinder ohne die Zustimmung ihres Heimatlandes. Wladimir Putin räumt das Hindernis aber kurzerhand aus dem Weg. Am 30. Mai 2022 unterzeichnet er einen Erlass, wonach ukrainische Waisenkinder aus den besetzten Gebieten in einem vereinfachten Verfahren die russische Staatsbürgerschaft erhalten. Dadurch können sie von russischen Familien leichter adoptiert oder in Pflege genommen werden. Fast zur gleichen Zeit wird Jewgeni Mezhevoi aus dem Filtrationslager entlassen. Er fährt sofort nach Donetsk. Das ist der letzte ihm bekannte Aufenthaltsort seiner Kinder. Er erfährt, dass die drei verlegt wurden, in ein Ferienlager 1200 Kilometer entfernt. Jewgeni sucht sich einen Job als Hausmeister, um das Geld für die Reise nach Moskau zusammenzusparen, um seine Kinder abzuholen. Er hat noch nicht genug beisammen, als Matvej ihn plötzlich anruft. Als die Zeit im Ferienlager zu Ende ging, kamen zwei Frauen zu ihnen und sagten, sie müssten sich entscheiden, erzählt Matvej. Entweder sollen sie vorübergehend in eine Pflegefamilie oder in ein Waisenhaus gehen. Jewgeni ist in Panik, bittet Freunde und Bekannte um Hilfe.
Ein Freund gab mir den Kontakt zu einer Hilfsorganisation. Das waren Russen. Sie agieren im Untergrund. Ich meldete mich und erklärte die Situation. Noch am selben Abend riefen sie mich zurück und sagten, wir werden dir helfen. Bist du bereit, morgen aufzubrechen? Natürlich war ich das.
Jewgeni Mezhevoy spricht nicht über die Einzelheiten dieser Reise, um seine Helfer nicht zu gefährden. Russland wertet jegliche Unterstützung für die Ukraine als Verrat. Und Verräter werden bestraft, mit Freiheitsentzug. Jewgeni jedenfalls kann seine Kinder dank dieser Hilfe nur 2 Tage nach Matvejs Anruf in Moskau in die Arme schließen. Kurz darauf überqueren sie die russisch-lettische Grenze. Seither leben sie in Riga. Die Kinder gehen dort zur Schule. Jewgeni arbeitet in einer Reinigungsfirma. Heute weiß er, wie groß die Gefahr war, die Kinder zu verlieren.
Ein Junge aus dem Moskauer Lager rief Matvej an. Da waren wir schon in Lettland. Und Matvej fragte ihn, wo sind die anderen? Und er antwortete klar und deutlich, wir sind alle in Moskau. Wir wurden alle adoptiert.
In russischen Medien streitet die russische Kinderbeauftragte Lvova Belova stets ab, dass ukrainische Kinder in Russland adoptiert würden. Unsere Bitte um ein Interview bleibt unbeantwortet. In einem Propagandafilm, der im Sommer 2023 in den russischen Kinos läuft, sagt sie, es gehe lediglich um eine provisorische Unterbringung von etwa 1000 Waisenkindern aus der Donbass-Region in russischen Pflegefamilien.
Wir halten die Kinder nicht fest. Wir tun alles, damit sie zu ihren Verwandten zurückkehren können. Wo sind denn diese tausende Mütter und Väter, die von ihren Kindern angeblich getrennt worden sind? Warum schreien sie nicht, fordern nichts, gehen nicht auf die Barrikaden?
Angeblich seien ihr solche Eltern nicht untergekommen. Mykola Kuleba kennt sie sehr wohl, Oksana Motichak zum Beispiel, Nastjas Mutter. Denn Kuleba ist Leiter der gemeinnützigen Organisation Save Ukraine. Mehr als 100 Kinder aus Russland hätten sie schon zurückgeholt. Nastja war eine der ersten. Ihre Rückkehr wurde in einem Video festgehalten. Aus einem schwarzen Minibus mit dem gelb-blauen Schriftzug von Save Ukraine steigen Kinder aus. Mykola Kuleba begrüßt sie. Nastja ist mit ihrer Mutter zu sehen. Ein sehr langer Weg liegt hinter den beiden. Save Ukraine hat ihre Reise minutiös vorbereitet.
Wir haben mehr als 40 Mitarbeitende, die nach den Kindern suchen, die die Routen ausarbeiten. Wir schulen auch die Eltern und Verwandten. Es ist eine gefährliche Reise. Sie müssen über Polen nach Belarus und dann nach Russland fahren, um ihre Kinder zu holen. An den Grenzen gibt es stundenlange, manchmal mehrtägige Verhöre, nackt ausziehen, Überprüfung aller Informationen, Provokationen oder gar Verhaftungen. Nicht jeder kann das aushalten.
Das Verbrechen der Russen besteht für Mykola Kuleba nicht nur in der Entführung dieser Kinder, sondern auch in ihrer gewaltsamen Russifizierung.
Das Schlimmste ist, wenn sie das Kind einschüchtern. Die Verwandten kommen, um das Kind abzuholen und das Kind sagt, ich will nicht zurück. Warum nicht? Weil die Nazis in der Ukraine mich umbringen werden. Welche Nazis? Wovon sprichst du? Ich habe ja schon eine russische Geburtsurkunde bekommen und die Nazis werden mich nur deshalb umbringen.
Auch Nastja Motichak spricht von Einschüchterungsversuchen in ihrem Ferienlager auf der Krim.
Es war irgendein Feiertag und wir Mädchen bekamen Luftballons.
Wir nahmen einen blauen und einen gelben und formten daraus ein Herz. Die stellvertretende Direktorin riss sie ab und ließ sie platzen. Sie schrie dabei: Ihr seid hier nicht in der Ukraine. Wenn das noch einmal passiert, dann weiß ich nicht, was ich mit euch tun werde.
Erst Anfang Februar 2023, nach 4 Monaten in Russland, hatten die Schikanen für Nastja ein Ende. Sie und ihre Mutter sind nicht nach Cherson zurückgegangen. Sie wohnen jetzt in einer Einrichtung, die Save Ukraine für ukrainische Binnenflüchtlinge in Kiew unterhält. Hier gibt es psychologische Hilfen und Unterstützung im Alltag für die oft traumatisierten Kinder. Die Einrichtung wird bewacht. Im März 2023 hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag Haftbefehle gegen Wladimir Putin und Maria Lvova-Belova erlassen. Wegen der Verschleppung von Kindern. Ein Kriegsverbrechen.
Eine Recherche von Julia Smilga und Marina Balaban war das. Wie viele Fälle es tatsächlich sind, ist also schwer zu sagen, auch weil es eben vermisste Kinder sind, die damit gezählt werden. Und bei der Suche nach Menschen, die im Ukraine-Krieg vermisst werden, hilft auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Mit Achille Deprez in Kiew habe ich darüber gesprochen, wie das funktioniert.
Okay, so first of all, I just want to clarify something. We are talking from our side, from the International Committee of the Red Cross, of 23,000 people. That's the number of people.
Zuerst will ich eins sagen. Wenn wir von 23.000 Vermissten sprechen, dann meinen wir damit diejenigen, die uns von Angehörigen als vermisst gemeldet wurden. Das zur Dimension. Man muss dazu sagen, dass das möglicherweise nur die Spitze des Eisbergs ist. Denn wer uns nicht gemeldet wird, der kann konsequenterweise hier nicht mitgezählt werden. Wir arbeiten auf Grundlage der Genfer Konventionen, die besagen, dass Familien das Recht haben, zu erfahren, was mit vermissten Verwandten geschehen ist, von denen sie getrennt wurden. Und die Konfliktparteien sind verpflichtet, uns die Informationen zu Personen zu geben, die sie haben. Sowohl bezogen auf Militärangehörige als auch auf Zivilpersonen. Unsere Rolle dabei ist die eines neutralen Vermittlers zwischen Russland und der Ukraine, mit denen wir in einem bilateralen, vertraulichen Austausch stehen. Beide haben jeweils ein nationales Büro eingerichtet, dessen Aufgabe es ist, diese Informationen zu sammeln und an uns zu übermitteln. Wir zentralisieren und sichern sie, übergeben sie an die Gegenseite und wenn wir Infos zu einer Person in unserer vermissten Datenbank bekommen, kontaktieren wir natürlich die Familie.
Sie haben gerade von 23.000 Vermissten gesprochen, von denen Sie wissen. Wie viele davon sind denn Ukrainer und wie viele Russen?
Das ist etwas, was wir nicht veröffentlichen. Uns geht's um einen rein humanitären Ansatz. Und da spielt es keine Rolle, woher die Familie kommt, die von einem Angehörigen getrennt wurde und darunter leidet. Unser Ziel ist es, ihr Leid zu lindern und ihnen die Informationen zu beschaffen, die sie benötigen. Wir glauben nicht, dass es förderlich wäre, solche Daten herauszugeben, um die humanitäre Agenda voranzutreiben.
It is interesting to know. Was mich interessieren würde, ist, wie gut es gelingt, Informationen aus Russland zu bekommen, also von den Behörden dort.
I don't want that any of my statements are interpreted as a comment on either work in Russia or in Ukraine specifically.
Ich möchte nicht, dass meine Aussagen interpretiert werden als Kommentar zur russischen oder ukrainischen Vorgehensweise im Speziellen. Aber ja, es ist eine herausfordernde Arbeit. Und der Fakt, dass wir noch immer 23.000 Vermisste in unserer Datei haben, zeigt, wie schwierig sie ist. Wenn wir alle Infos bekämen, die wir brauchen, wäre die Zahl nicht gleich null, aber doch deutlich niedriger. Uns geht's aber nicht darum zu bewerten, welche Seite kooperativer ist, denn wir handeln ausschließlich im Sinne der Betroffenen. Immerhin konnten wir mehr als 8.000 Fälle aufklären und wir sagen, ob derjenige in Gefangenschaft gehalten wird oder ob er verstorben ist. Das ist für die Familien entscheidend. Das System funktioniert also, aber natürlich müsste noch mehr geschehen. Deshalb arbeiten wir mit beiden Seiten, um sie an die Verpflichtung zu erinnern, die Genfer Konventionen einzuhalten, damit die Familien die Infos bekommen, die sie verdienen.
Was sind denn die größten Herausforderungen bei Ihrer Arbeit?
Es gibt eine massive Falllast. Die bürokratischen Hürden können den Prozess verlangsamen. Und das kann für die Familien quälend sein. Es sind sehr viele Informationen, die wir analysieren müssen. Dazu kommt, dass sehr viele Infos in öffentlich zugänglichen Quellen im Umlauf sind, auch in sozialen Netzwerken. Die Angehörigen sehen da etwas und manche kontaktieren uns dann mehrmals, sogar mehrmals am Tag, um uns mitzuteilen, was sie gesehen haben oder von wem sie etwas gehört haben über den Verbleib der Vermissten. Und wir müssen das alles gegenchecken, um ihnen nichts Falsches zu sagen.
We are hearing from Ukraine that about 20,000 children
have. Aus der Ukraine hören wir ja, dass tausende Kinder verschleppt worden sein sollen. Und diese Zahl umfasst aber auch diejenigen, von denen man einfach nicht weiß, wo sie sich aufhalten oder was aus ihnen geworden ist. Haben Sie auch mit solchen Fällen zu tun?
Who address you?
For us, we are working on the basis of the cases that are opened with us by family members directly.
Wir arbeiten ausschließlich auf Basis der Fälle, die uns direkt von Angehörigen gemeldet werden. Das vorweg. Die meisten Vermissten, die uns gemeldet werden, sind Soldaten, also Militärangehörige. Aber ja, wir haben auch mit Kindern zu tun. Und in diesem speziellen Fall können wir mit den Behörden daran arbeiten, den Kontakt herzustellen oder, wenn es eine entsprechende Einwilligung gibt, auch an einer Familienzusammenführung mitzuwirken.
Let's say a parent.
Das heißt, wenn ein Elternteil erfährt, wo sich sein Kind, das er oder sie vermisst, befindet, helfen Sie auch dabei, es zurückzuholen?
If a family comes forward to us with an information about their missing children.
Wenn Familien zu uns kommen mit Infos zu ihrem vermissten Kind, dann überprüfen wir das, wie in jedem anderen Fall. Und wenn sich die Informationen als zutreffend erweisen und es die Umstände erlauben, können wir auch in die Zusammenführung involviert sein, wie wir es in der Vergangenheit tatsächlich waren, durch unsere Arbeit mit den Behörden der Ukraine, Russland und unter Beteiligung von Katar.
What makes it especially difficult?
Es sind ja auch sehr viele Menschen auf der Flucht, ziehen also viel umher. Wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus?
How does this influence your work?
No, the fact that a lot of people from Ukraine have been displaced.
Ja, das ist ein Fakt, der es uns natürlich nicht leichter macht. Aber die große Stärke unseres Systems ist, dass wir mit nationalen Rotkreuz-Organisationen quasi in der ganzen Welt zusammenarbeiten. Und jeder, der jemanden vermisst in diesem Krieg, kann von überall diese Suche eröffnen. Also nicht nur in der Ukraine oder Russland, sondern beim Roten Kreuz in mehr als 50 Ländern weltweit. Aber natürlich, die Tatsache, dass so viele auf der Flucht sind, wo Pässe und andere wichtige Dokumente verloren gehen können, ist eine zusätzliche Herausforderung. Nicht nur für uns, sondern natürlich vor allem für die betroffenen Familien selbst.
Wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bei der Suche nach Vermissten im Krieg in der Ukraine vorgeht, darüber habe ich mit Achille Depré gesprochen. In der nächsten Folge geht es bei uns um Hate Speech in den Niederlanden und wie Politikerinnen sich nach Drohungen aus dem politischen Geschäft zurückziehen. Ich bin Katrin Materna. Machen Sie es gut. Bis bald.